Unser heutiger Gast begann seine Karriere mit einer Lehre als Radio-, Fernseh- und Videotechniker, bevor er mit eigenen Filmen und Formaten beim WDR als Journalist vor und hinter der Kamera seine Leidenschaft als Moderator und Kommentator ausleben konnte. Zur denkwürdigen Fußball-WM 1990 in Italien war ich 8 Jahre alt, als er zum Sportmoderator des Jahres ausgezeichnet wurde. Und seitdem ist seine Stimme im Sport aus meinem Leben und dem vieler anderer Deutschen nicht mehr wegzudenken. Das Thema Fußball im deutschen Fernsehen ist dank ihm technisch auf einem Niveau, an das wir uns alle mittlerweile gewöhnt haben. Es wäre aber zu kurz gegriffen, ihn auf den Sport zu reduzieren. Denn Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld, der Dalai Lama, Helmut und Loki Schmidt oder Königin Silvia von Schweden haben sich seiner vertrauensvollen Art zu moderieren hingegeben. Sogar Jan Ullrich hat sich in seiner Gegenwart öffentlich zu seinen Dopingvorwürfen geäußert. Wir haben ihn auch eingeladen, weil er sich auf dem Zenit seiner Karriere gefragt hat, was er wirklich will und sich getraut hat, Musiker zu werden. Aber auch, weil er den technischen Beruf gewählt hat, der ihn später in eine kreative Laufbahn katapultiert hat, in der er nie den Blick dafür verloren hat, was technologische Umbrüche mit ganzen Branchen machen. Vor allem aber hat er nie den Blick und die Neugier für andere Menschen verloren, weswegen er 2008 völlig zu Recht mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
Wie jede Woche seit über 3 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt statt schwächt. Wie kann Arbeit als ein so wesentlicher Bestandteil in unserem Alltag wieder mehr Sinn in unser Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und ein Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die Ziele einzeln im Blick zu haben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Reinhold Beckmann.
Ja, moin moin, ihr lieben Menschen, vielen Dank für die Einladung. Bin überrascht, ich glaube, es ist mein erster Podcast, das muss mal gesagt werden.
Irgendwie sagt mir meine innere Stimme, es ist nicht dein letzter Podcast. Aber da
ja, schon. Das liegt jetzt an euch, das liegt in euren Händen.
Super.
Denkwürdig.
Ja, Reinhold, was waren so die Momente, die Menschen, die Begegnungen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
Ach, ich glaube, das ist das Zutrauen vielleicht in Zufälligkeiten. Es gab im Leben immer so ein paar Momente, ein paar Begegnungen, wo ich erst auch unsicher war, ob das alles so richtig ist. Und dann habe ich mich doch auf Begegnungen eingelassen oder auch eingelassen auf Ideen anderer. Und das hat dann ein paar Türen geöffnet und ein paar Wege bereitet, die ich vielleicht sonst nicht gegangen wäre. Also ich glaube, das ist möglicherweise ein kleiner Tipp, den ich als alter Kerl geben kann, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der einem den Weg zeigt, dann darf man da auch durchaus mitgehen.
Wie kam das denn, ich glaube mal ganz am Anfang zu deiner Karriere, wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, erzähltest du, du hast eben einen sehr technischen Beruf am Anfang gewählt oder eine technische Ausbildung gewählt und erzähltest, wie du noch Antennen aufgebaut hast.
Ja, ich habe einen Gesellenbrief, muss immer wieder gesagt werden. Ich habe einen richtig klassischen Gesellenbrief. Ich bin Radio- und Fernsehtechniker, habe das in Köln gemacht, obwohl ich ja ein norddeutsches Kind bin. Ich habe damals sozusagen der akademischen Laufbahn arg misstraut. Nach dem Abitur hatte ich erst nur ein Ziel, ich wollte weg. Ich wollte nach Amerika und ein bisschen durch Südamerika reisen. Dafür musste ich erstmal ein bisschen Geld zusammenkratzen, habe ein Jahr gearbeitet und habe mir dann diesen Traum tatsächlich verwirklicht, inspiriert durch viel Lesen von Jack Kerouac, On the Road und andere Dinge. War ich dann tatsächlich einige Monate in Amerika oder in Mexiko unterwegs und ja, und habe danach auch erstmal Zivildienst gemacht. Ich hatte den Wehrdienst verweigert. Nicht einfach, um zu schwänzen oder sowas. Nein, das hatte bei uns in der Familie einen anderen Grund. Meine Mutter hatte alle 4 Brüder im Krieg verloren. Mhm. Und das war klar, dass keiner irgendwie eine Waffe in die Hand nehmen darf. Meine beiden älteren Brüder hatten das Glück, irgendwie bei der Musterung so irgendwie den Felix Krull rauszuhauen und haben da so rumgeschauspielert, obwohl sie eigentlich ziemlich fit waren. Das ist mir nicht gelungen. Mir hat man das nicht abgenommen. Auch ich bin mit so einer Pseudo-Knieverletzung da eingelaufen in die Musterung. Aber man hat gesagt, Kerl, nee, du hast irgendwie zur Bundeswehr zu gehen. Ich habe dann, wie gesagt, parallel verweigert. Musste dann damals noch vor Gericht das erklären. Das war damals so. Man musste sicher erklären, warum. Bin in der ersten Verhandlung durchgeflogen, habe mich dann nochmal beraten lassen Und in der zweiten Verhandlung hat es geklappt und dann konnte ich Zivildienst machen und das habe ich in einer Jugendbildungsstätte gemacht.
Hast du die Geschichte deiner Mutter öffentlich dann erzählt vor Gericht?
Ja, ja, ich habe das erzählt, den Beisitzern auch und habe auch die Biografie meiner Mutter erzählt, genau. Man muss ja bedenken, dass es gibt ja die Geschichte von Private Ryan mit Tom Hanks, wo der Vierte aus dem Feld zurückgeholt wird nach Hause. Meine Mutter und die Familie von ihr haben das Schicksal erlitten, dass alle vier Brüder gefallen sind. Und der Letzte wurde mit 16 abgeholt. Und das ist eine Geschichte, die bei uns zu Hause immer Thema geblieben ist. Ein Leben lang. Das steckt bei uns richtig tief unter der Haut. Und wenn meine Mutter erzählt hat, wie das war, dass der 16-Jährige sich unten versteckt hat im Keller und heulend in der Ecke saß und aber dann doch gefunden wurde und ein Dreivierteljahr später als knapp 17-Jähriger tot in der Kiste nach Hause kam, nachdem die anderen drei Brüder auch schon gefallen waren, ist das natürlich eine Geschichte, die so dermaßen das Sein, das Denken geprägt hat bei uns. Und ja, deshalb haben meine Mutter und ich ja noch vor 2 Jahren Herrn Gauland verklagt nach der Rede, dass das alles ja nur ein Vogelschiss gewesen sei. Und das haben wir gemacht. Und das war für sie nochmal wahnsinnig wichtig, für mich auch, das gemeinsam gemacht zu haben. Okay, das fiel dann die Staatsanwaltschaft in Meiningen, dort, wo die Rede gehalten wurde, hat das der freien Meinungsäußerung geschuldet und hat gesagt, okay, ja, wir verstehen Ihr Anliegen, aber wir können der Klage nicht stattgeben. Aber dass wir es gemacht haben, war einfach für uns beide wahnsinnig wichtig. So, in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und ja, und deshalb war auch dann der nächste Schritt nach der Verweigerung, nach der Anerkennung, die irre wichtig war, dann der Zivildienst, genau richtig. Ich habe das in einer Jugendbildungsstätte gemacht in der Nähe von Oldenburg, wo Jugendarbeit, klassische Jugendarbeit gemacht worden ist. Eine große Entdeckung für mich, weil da war irgendwie eine Inspiration, die mich nicht verlassen hat. Denn in dieser Jugendbildungsstätte gab es ein Fotolabor und ein Videostudio. Alles noch mit Schwarz-Weiß-Kameras. Aber das Fotolabor war wahnsinnig gut ausgestattet und auch das Videostudio konnte sich sehen lassen. Und das sozusagen für pädagogische Arbeit. Ich meine, man muss sich vorstellen, da kamen Schulklassen aus Berlin und da stand die Mauer noch, so zur kurzen historischen Einschätzung. Und die wurden sozusagen mit dem Landleben vertraut gemacht. Es gab viel linke Jugendarbeit in der Zeit. Ja, da habe ich 2 Jahre verbracht und das hat mich dermaßen geprägt, um dieses Modewort mal, dieses Modeverb zu benutzen. Aber es ist so an dieser Stelle auch angebracht. Ja, es hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich will irgendwas mit Medien machen. Ja, es ist also so 78 gewesen und dachte ich, mein Gott, aber ich würde es gern mehr kennen und mehr davon wissen und dachte, dann muss ich dann irgendwie so einen technischen Weg gehen, bevor ich dann irgendwas danach studiere. Und dann habe ich mich entschlossen, tatsächlich Radio- und Fernsehtechniker zu werden und habe im Medienzentrum der Uni Köln einen Lehrplatz bekommen. Ich war der erste und, glaube ich, auch der letzte Lehrling im Medienzentrum der Uni Köln.
Weil du dich so scheiße benommen hast?
Oder? Ach, das war gar nicht einfach richtig ausgestattet. Man musste sich da selbst organisieren. Es gab einen Meister, der schon längst irgendwo im mentalen Ruhestand war. Es gab einen Gesellen, der war im dauermentalen Ruhestand. Du musstest als Lehrjunge das schon selber irgendwie hinkriegen. Aber was wahnsinnig lustig war, ich musste ja auch beweisen, dass ich Antennenbau kann und wurde dann ausgeliehen an die Firma Radio Zabel in der Dürener Straße in Köln-Lindenthal. Für 3 Monate bin ich über die Dächer von Köln geklettert, um UHF und VHF-Antennen zu installieren. Das war damals noch ein bisschen Zirkus Sarasani, sage ich euch, sich in der 5., 6. Etage da oben zu bewegen und sicherzustellen, dass du nicht runterfliegst. Man musste sich ja absichern. Ja. Da hatte ich echt einen geilen Meister, der war echt mutig, der hat mich damit hochgeschleppt und dann haben wir da über Köln gehockt. Ich kenne Köln von oben, Leute, kann ich euch sagen. Ich kenne Köln von ganz oben. Und dann haben wir da gesessen mit unserem Messgerät und die Antennen ausgerichtet. Wo ist der beste Empfang? Du willst noch ein bisschen nach rechts. Nur links. Ja, und das war eine gute Erfahrung, ja. Blockunterricht in der Berufsschule, auch mit besten Erinnerungen verbunden. weil ich damals Lieder kennenlernte. Lieder war eine hinreißend schöne Frau, wahnsinnig klug. Und sie war meine deutsche Politiklehrerin und die Ehefrau von Heinrich Pachel, dem Kabarettisten, der leider nicht mehr lebte. Und wir waren alle in Lee verliebt. Also es war unfassbar. Und ich hatte natürlich ein bisschen akademische Vorbildung, weil ich der Einzige war, der mit dem Abitur da reinging. Und wir haben tolle Sachen gemacht, muss man sagen. Die Berufsschule war eine grandiose Zeit.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ich habe, du hast beim letzten Mal eben das mit den Antennen auch schon erzählt und wie gesagt, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie dich das auch technisch geprägt hat, und ich hatte so das Gefühl, du kannst diese Umbrüche ganz gut nachvollziehen. Also du hast selber so viel auch gemacht, auch technisch gemacht, dass du auch ganz gut einschätzen kannst, was jetzt passiert. Und du hattest von einer Geschichte in Köln berichtet, wo du auch sagtest, wie ihr im Prinzip die Radiosender gehackt habt. So wie heute jeder einen Podcast starten kann oder was machen kann, hast du das im Prinzip in Eigenregie umgesetzt? Oder war das danach?
Ja, es ist nicht meine Idee gewesen, aber ich habe die Idee dann aufgenommen und versucht zu realisieren. Wir waren damals zu zweit. Martin Potthoff hieß der gute Kollege und der technisch wahnsinnig pfiffig war, von dem ich unglaublich viel gelernt habe. Und der schwirrte durch Köln und hatte auch verrückte Ideen und wollte auch mit diesem technischen Wissen auch ein bisschen Politik machen und die Welt verändern, wie wir alle in der Zeit. Köln war damals kulturell wie auch medial unterwegs auf besondere Art und Weise. Und auch politisch natürlich unterwegs. Die alte Schokoladenfabrik Stollwerk sollte abgerissen werden in der Südstadt. Und das war für uns ein Skandal, weil das war eine tolle Kulisse und wir wollten nicht, dass da irgendwie moderne Immobilien hinkamen, haben dann die Stollwerkfabrik besetzt. Ich weiß nicht, wir haben tagelang oben auf dem Turm gelebt und gewohnt auf dem Dach und haben von dort aus dann, wir hatten eine kleine Radiostation, Radio gemacht. Wir haben SWR3, ja, der Südwestfunk möge das nachsehen, weggedrückt, 94,7 Megahertz. Wir haben das immerhin geschafft, glaube ich, in Köln einigermaßen hinzukriegen mit unserem kleinen Sender, den wir uns damals in der Schweiz besorgt hatten. Die Schweizer waren auf diesem Gebiet wahnsinnig weit. Da war ja die Besetzung der Jugendhäuser in Zürich ein großes Thema und es gab eine Gruppe, die sich im Bau von kleinen Sendern wahnsinnig auskannte. Die hatten wir besucht, hatten mit denen geredet, die hatten uns gebrieft, hatten uns die Technik zur Verfügung gestellt. Wir haben diesen Sender gekauft und haben damit sozusagen vom Stollwerk Turm gesendet und natürlich darüber berichtet, wie die Besetzung läuft, was unten passiert. Und das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht. Und wir mussten uns natürlich irgendwann wegschalten. War klar, die Polizei könnte uns orten und wissen, wo wir sind. Das haben wir immer dann wieder ab und zu unterbrochen, haben gesagt, wir sind dann und dann vielleicht wieder da. Und das war ein großes Versteckspiel. Wir haben dann auch von anderen Stellen Kölns gesendet. Das war auch Teil meiner Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker. Muss mal an dieser Stelle gesagt werden. Das war sozusagen mein Radioteil.
Und das Befüllen von Inhalten, das muss ja auch funktionieren.
Ja, wir haben Beiträge gemacht, haben aber auch den Gruppen die Möglichkeit gegeben, Beiträge zu liefern. Auch aus der Besetzerszene von damals. Und ja, es hat eine ganze Zeit lang ist es gut gegangen. Daraus ist auch viel Kulturelles entstanden in dieser Besetzungszeit der Stollwerkfabrik. Aber letztendlich irgendwann war die Macht der Politik und der Stadt größer. Wenn ich heute da langfahre und sehe sozusagen 30, 40 Jahre später die Wohnhäuser, die da heute stehen, also schöner ist es nicht geworden, muss man sagen. Also die Fabrik ist ja weggesprengt worden, ist ein Traditionsunternehmen Kölns gewesen. Jeder hat, glaube ich, unter dem Weihnachtsbaum früher auch mal eine Stollwerk-Schokolade gehabt.
Der Schritt dann aus der Lehre, aus dem technischen Beruf, mehr ins Redaktionelle, wenn ich es richtig verstanden habe, hat da angefangen. Und dir war dann eigentlich am Ende der Lehre schon klar, Technik irgendwie cool, gut, dass ich es drauf habe, aber eigentlich will ich mehr, oder? Wie ist das
passiert? Ja. Also ich wollte jetzt nicht noch den Meister machen oder sowas. Ich wollte das einfach, das war der Schritt, das war die Idee benutzen, um souverän zu sein, um zu sagen, ich kann meine eigenen Filme schneiden, ich weiß, wie Kameras funktionieren. Das war mein Ziel. Ich kann, auch wenn eine Kamera kaputt ist, sie möglicherweise schnell wieder reparieren oder wenn es Probleme im Schnitt gibt. Ich wollte da autonom sein, das war die Grundidee dahinter. Mir war nicht so ganz klar, dass das eine Entscheidung war, die in eine Zeit fiel, die ein totaler Umbruch war. Man muss sich vorstellen, dass in dieser Zeit im Fernsehbereich alles noch auf Zelluloid gedreht wurde. Das heißt auch das aktuelle Fernsehen, das Tagesgeschehen. damals die Sendung Hier und Heute oder später die Aktuelle Stunde im WDR, die es noch heute gibt. So, das heißt, die Kameraleute fuhren los, hatten ihren Film da drin, ihre 16mm Strecken, und dann wurde schnell entwickelt, ja? Und dann haben die Cutterinnen natürlich richtig mit Film in der Hand noch gearbeitet. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt veränderte sich alles. Plötzlich kamen die ersten elektronischen Schnittgeräte, U-Matic, 3/4 Zoll, handhabbar, die ersten elektronischen 3-Röhrenkameras, noch wahnsinnig schwer, alles wahnsinnig teuer. Und mir war das gar nicht bewusst, aber ich hatte so einen Treffer gelandet, weil ich wusste, wie das Zeug funktionierte, konnte es auch reparieren. Und dann kam eine sehr innovative Filmproduktion zu mir. Noch während der Lehrzeit besuchten sie mich dort im Keller der Uni Köln und sagten: Reinhold, du musst uns helfen. Wir haben investiert, wir haben eine Kamera gekauft, eine 3-Röhrenkamera, haben viel Geld ausgegeben. Wir haben einen Schnittplatz, wir wissen aber nicht so genau, wie das funktioniert. Kannst du uns helfen? Und dann bin ich da eingestiegen, und diese beiden Inhaber dieser Firma Tag Traum waren Thomas Schmidt und Gerd Haag, später mehrmals Grimme-Preis, ausgezeichnet für ihre wunderbare Arbeit. Und dann kam später Stefan Köster dazu, ein herausragender Kameramann. Und ich konnte da eintauchen in die Welt der anderen Inhalte. Die haben wildes, tolles Kulturprogramm gemacht für den WDR, für andere Sender. Und ich habe denen technisch geholfen. Und da wuchs dann was zusammen, was für mich eine wahnsinnige Inspiration war. Und plötzlich merkte ich, dass die Entscheidung für diese Lehre, Radio- und Fernsehtechniker / Videotechniker zu werden, genau die richtige war. Und das sprach sich so ein bisschen rum in Köln. Ich konnte dann in der Lehre schon gutes Geld nebenher verdienen. Und ja.
Und dann kam irgendwann der Sport dazu. Du bist ja als Jugendlicher auch Sportler gewesen, also du bist da auch schon ein bisschen am Fußball dran gewesen. Wie kam dann das Thema Fußball in dein Leben als
Ja, das ist Medienmann? Eine dieser Zufälligkeiten, muss man sagen, die ich nicht geplant hatte. Klar war ich ein totaler Fußballfreak. Ich habe in meinem Heimatort Tüstringen in der Nähe von Bremen die ganzen Jahre Fußball gespielt und war auch immer in diesem Konflikt als Torhüter, Musik oder im Tor stehen. Wenn du dir den Finger wieder irgendwie gedehnt oder gebrochen hattest, dann musstest du dann gleichzeitig in Bremen am Konservatorium vorspielen. Dann ja, ging das oft nicht zusammen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Aber zurück nach Köln. Es war dann so, dass ich habe halt viele WDR-Redakteure dort kennengelernt. Die kamen gerne in diese Filmproduktion Tag Traum, um mit uns und auch mit mir zu schneiden, weil sie das alles nicht im WDR konnten. Mhm. Wir waren schneller, wir waren innovativer in der Bildgestaltung, und die haben uns wahnsinnig gebucht und wollten am liebsten auch immer mit mir schneiden. Und es gab dort einen Redakteur, Klaus Werner aus der Sportredaktion, der damals sehr ansprechende Filme machte, hintergründige Filme, wofür heute zum Beispiel im Fernsehen gar kein Platz mehr ist. Also dass man sagt, wir stellen ein 30-Minuten-Format über Boxen oder über andere Sportarten ins Programm, ist heute gar nicht mehr denkbar. So, und der Klaus Werner kam oft vorbei, und er wusste, dass ich ganz gut ein paar Kommentatoren nachäffen, nachmachen konnte. Ich hatte so ein paar Typen drauf. Ja, und
Werner Hansch oder so?
Werner Hansch war damals noch nicht so ganz bekannt, aber Werner hatte natürlich auch: Oh, was macht der denn da? Ja, dieses Singen ja immer. Und das ist ja so, es gab damals so echt, ja, Fassbender hatte natürlich auch seine eigene Diktion.
Konntest du den auch, Fassbender?
Fassbender konnte ich ein bisschen, aber dieses, was Ernst Huberti ja auszeichnete, war ja die Reduktion, dieses ganz wenige. Schnellinger. Ausgerechnet Schnellinger. So, das war ja ganz wenig, was Ernst Huberti machte. Das war ja fast so Literatur mit so ein paar Schweigemomenten da drin. Also Klaus kam dann auf die Idee und sagte: Du musst unbedingt kommentieren bei uns. Ich sage: Klaus, lass das. Doch, du musst das mal machen. Und ich bekam dann plötzlich einen Anruf. Und ich hatte in der Zeit schon Filme gemacht, kleinere Filme. Bekam einen Anruf, und da hieß es, ich müsste am Wochenende ein Fußballspiel kommentieren. Ich sage: Das kann ja nicht wahr sein. Ihr wisst doch gar nicht, ob ich das kann. Ich habe das noch nie gemacht. Ihr müsst mich doch testen oder das mal ausprobieren. Nein, nein, du bist eingeteilt für das Spiel Bad Honnef gegen Schwarz-Weiß Essen. Seid ihr das? Ja, du stehst jetzt hier auf dem Plan. Das Spiel beginnt dann und dann. Du fährst dann dahin und fährst dann mit den Kassetten zurück und schneidest das, und dann musst du dann live drauf sprechen. Ich sage: Das ist ja lustig. Okay, sag, jetzt kann ich auch nicht kneifen, nachdem ich ihm vorher ein bisschen rumgeäfft habe und angegeben habe. Dann bin ich da hingefahren. Ich werde es nie vergessen. Also Schwarz-Weiß-Essen war Tabellenführer. Fred Bockholt, der große alte Torhüter, war Trainer und spielten in Bad Honnef. Und ja, ein langweiliges Spiel. Die Kamera des schlechtesten Kameramanns des WDR, Herrn Rumsfeld. Damals wurde dieses Fußballspiel noch mit einer Kamera gedreht. Muss man sich vorstellen, mit einer Kamera. Ja, Oberliga Nordrhein. Fiel dann andauernd aus. Ich habe, glaube ich, die Kamera noch repariert als Kommentator einmal, weil er nicht wusste, was los war. Und dann zum Glück fiel das eine Tor dann doch noch in der 88. Minute. Und ich weiß noch, den Torschützen Frank Suess hatte es verdattelt. Der war eingewechselt. Und ja, egal, was man alles so für Informationen behält im Kopf. Egal. Ich fuhr dann mit den Kassetten zurück. Schwarz-Weiß Essen, erste Saisonniederlage. Bad Honnef gewann 1-0 und kam dann in den Schneideraum. Ganz wenig Zeit. Es sollte um 6:45 kommentiert werden. Ich kam da 6:15 an und musste das jetzt ganz schnell auf 3-4 Minuten schneiden. Und dann kam ich in diesem Schneideraum an und der angeblich gebucht war. Da sitzt da der große Dieter Adler, eine Heldenfigur des Kommentars, einer der lässigsten, besten Kommentatoren, der brauchte nur 3 Stichworte auf dem Zettel und hat das einfach erzählt. Boah, mein Herz schlug, der große Dieter Adler. Ich sagte, Herr Adler, Tag, ich bin neu, das erste Mal, mein Name ist Beckmann, dieser Schneiderraum ist eigentlich gebucht. Er sagte, ich habe eigentlich den Schneiderraum hier, das ist nicht gebucht. Ja, aber ich muss schon, aber doch gleich 6:55 das Spiel kommentieren. Er sagte, werde ich nie vergessen, junger Kollege, kommen Sie mal, setzen Sie sich mal hin, machen Sie mal Ihren Schnitt und ich mache das danach für mich. So war ich ihm ewig zu Dank verbunden und für Dieter Adler immer noch ein großes Herz heute. So, dann habe ich das gemacht, habe ich das kommentiert, bin nach Hause gefahren oder aus dem Sender gegangen und fand das so scheiße, weil es war auch nicht gut. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt, so diese 3:30. Und bin rausgegangen mit dem Gefühl, ja, du wirst deinen Kindern irgendwann erzählen, einmal im Leben hast du ein Fußballspiel kommentiert und das war's. Bekam dann 3 Tage später einen Anruf von Heribert Fassbender, den ich bis dahin noch gar nicht kannte persönlich und ich möge mal vorbeikommen. Und dann gab es eine Kritikgruppe bestehend aus Wilfried Luchtenberg, dem Kommentator Karl-Heinz Fest und Heribert Fassbender. Und dann wurden die 3:30 seziert und wurden ganz sachlich kritisiert und ich bekam für den Samstag darauf wieder einen Einsatz und so ging das dann los, ja. So.
Krass.
Ja. Ja, also auch, es ist eine Zufälligkeit gewesen. Ich glaube nicht, dass dieses heute noch so möglich wäre. Das ist also Fernsehen Anfang der 80er Jahre.
Da waren jetzt so ein paar Stationen dabei und auch wie du das beschreibst. Ich bin ja sehr bildlich und habe einen Schnittraum vor Augen, sehe dich da auf der Autobahn fahren. Und stell mir gerade vor, die Kombination, wo du sagtest, okay, du machst Dinge, wo du merkst, da hast du Lust drauf, aber dann eben auch immer wieder an die Grenze deiner Komfortzone ran. Also jetzt schon in der kurzen Zeit habe ich so das Gefühl, du stehst dann immer wieder auch an Punkten, also vor Gericht stehen, Zivildienst verweigern, so ein Spiel kommentieren. Also du hattest eben erzählt, du sagst, man muss ja auch offen sein für die Themen, aber du musst ja auch bereit sein, diese Grenze der Komfortzone dann zu überschreiten oder den Schritt ein Stück weiter rauszugehen als sonst üblich. Woher kommt das Selbstvertrauen so früh?
Ja, ich habe möglicherweise in der Schule ein paar gute Lehrer gehabt, die mir auch einen Tritt in den Hintern gegeben haben oder gesagt haben, du darfst dir Dinge zutrauen. Sicherlich meine Mutter, die viel davon hatte, die mir dieses Gefühl, diese Sicherheit gegeben hat, auch mal rauszugehen, was zu wagen. Ja, dann mein Vater, der wahnsinnig viel ausprobiert hat im Leben, auch mal auf die Schnauze gefallen ist, richtig böse auf die Schnauze gefallen ist, aber wieder aufgestanden ist wie kein anderer.
War Unternehmer, ne?
War Unternehmer, Futtermittel, Düngemittelunternehmen auf dem Land, auch mal wirklich auch richtig aufgrund einer gesetzlich geforderten technischen Umstellung das Unternehmen hat zusammenbrechen sehen und das wieder aufbauen müssen. Ist ein Familienunternehmen mittlerweile geworden. Mein Bruder hat es übernommen, der gibt es seinem Sohn jetzt auch weiter, geht also in die 3. Generation, ein richtiges Landunternehmen, ökologisch sehr wertvoll mittlerweile, weil die Dinge tun, die wirklich toll sind. Aber nochmal zurück zu dem Gedanken. Also ich glaube schon, dass dieses Verlassen der Komfortzone wichtig ist, auch mal was zu tun, zu wagen, auch mit dem Risiko, dass es nicht klappt. Sich auch eine Beule zu holen und auch mal vielleicht ein bisschen auf die Schnauze zu fallen. Ich kann mich noch an so Drucksituationen natürlich erinnern und auch das erste Mal ein Fußballspiel zu kommentieren, auch wenn ich das jetzt so erzähle anekdotisch, war natürlich der Moment, ein Moment großer Anspannung und Anstrengung. Und ja, dieses zum ersten Mal live da drauf zu sprechen, diese 3:30 und das hinzukriegen, mein Gott, das, ja, das Gefühl möchte ich heute eigentlich nicht nochmal haben. Die Unterarmnässe, die Sehnen, die sich unter meinem Arm abgespielt haben.
Und die Flecken, die sich am Rücken dann geküsst haben.
Ich weiß es nicht. Ja, klar, gehört wohl dazu.
Eigentlich ist die Geschichte dann ja immer so weitergegangen. Also du bist dann irgendwann, wir machen mal einen kleinen Fast-Forward, gefragt worden, ob du dir vorstellen kannst, Sportchef beim Sender zu werden. Ne? Wie kam das dann?
Naja, das ist dann später passiert, Michael, weil ich 1990 bei der Fußball-Weltmeisterschaft eigentlich als Filmemacher eingesetzt worden bin und habe da, glaube ich, etwas andere Filme zu machen. Italien war damals eine hinreißende Weltmeisterschaft. Also das hatte was mit dem Land zu tun, mit der großen Liebe zum Fußball, mit der großen Liebe der Leute überhaupt zu dem, was da stattfand. Und natürlich mit der Tatsache, dass die deutsche Nationalmannschaft eine irre gute Ausstrahlung hatte und super geführt war durch Franz Beckenbauer. Es waren ein paar tolle Spieler drin, Hessler, Littbarski, Rudi Völler, Klinsmann. Also es war, ja, und die hatten auch Lust auf so einen jungen Reporter, der da kam. Die hatten die Filme gesehen und haben gesagt, der macht das ja irgendwie anders. Und dann wurde ich plötzlich während der Weltmeisterschaft eingeteilt, die Interviews nach Spielschluss zu führen, was nur nicht vorgesehen war. Michael Lieren, der damalige Sportchef, der das organisiert hat, mit Eberhard Staniek, sagte, komm, lass mal den Beckmann jetzt mal die Interviews nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft machen. Und es war, ja, es war einfach toll. Ich bekam von Littbarski, Hessler und Co. die nettesten, tollsten, witzigsten Antworten. Die haben sich auf diese andere Art vielleicht eingelassen und sich gefreut, dass da auch einer kam, der nur so ein bisschen älter ist als sie. Ich war damals 34 Jahre alt und daraus ist wohl was entstanden. Jedenfalls wurde ich dann nach dieser WM zum Reporter dieser Weltmeisterschaft gewählt und dann zum Moderator des Jahres vom Kicker. Obwohl ich wirklich ein ganz junger, neuer, ich war ein Rookie da. Und das hat dann auch seinen Niederschlag wohl woanders gefunden. Ich bekam Ende des Jahres, ich war eigentlich wahnsinnig glücklich in Köln, wollte da nicht weg, habe mit Helge Schneider die Offshow moderiert im dritten Programm des WDR, konnte meine Filme machen, war weiter in Bad Hagtrauma ein bisschen tätig. Ich war und habe Fußball kommentiert am Wochenende. Ich war total glücklich, alles war richtig. Und dann kam ein Anruf eines Österreichers, Rudi Klausnitzer. Und er erklärte mir, er würde jetzt Pay-TV machen und hätte den Auftrag von Bertelsmann, mich zum Sportchef dort machen zu wollen. So. Und ich sage, was ist Premiere?
Was ist Pay-TV?
Was ist Pay-TV? Ich hielt mich technisch für durchaus innovativ und wusste, dass man ein Fußballspiel anders fotografieren kann und sollte. Hatte mich sehr mit Canal Plus und auch in England mit ITV beschäftigt, die damals schon Fußball ganz anders drehten. Ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen der England-Experte in der Sportschau, habe, glaube ich, jahrelang englischen Fußball kommentiert immer, bevor die Bundesliga anfing und sah, dass die das total anders machen.
Sag mal, als Filmliebhaber, sorry, muss ich einmal reingrätschen, weil das so meine Passion ist, wenn du sagst, du hast es anders gedreht. Einfach nochmal alt zu neu. Weil ich kenne nur seit 1990 die
Ja, das kann man nochmal vielleicht ganz gut erklären. Die Sportschau stagnierte damals im Fotografieren des Fußballs und im Fotografieren des Sports ungeheuer. Also es waren dann immer Standardeinstellungen, drei Kameras müssen ausreichen. Manche Spielszenen wurden gar nicht in der Zeitlupe dokumentiert und nachgeliefert. Das heißt, man musste sich immer auf das Urteil des Reporters verlassen, obwohl man ja eigentlich gar nicht das richtig gesehen hat. Es gab keine ungewöhnlichen Positionen. In England waren die Kameras teilweise untersichtig an der Eckfahne installiert oder hinterm Tor. Es sah viel spektakulärer
aus. Viel schneller.
Und es war auch erklärender. Das heißt, du konntest sehen, war es ein Foul, war es ein Handspiel, Dinge, die in Deutschland einfach keine Rolle spielten. Es gab keine Kultur dafür. Es gab keinen Geist dafür, das zu verändern. Es war seit Jahren immer gleich. Und der Fußball stagnierte. Und das ist das, was wir vielleicht schon vergessen haben. In den Stadien, atmosphärisch, die Stadien waren nicht voll. Es war zügig windig, das alte Parkstadion in Gelsenkirchen zum Beispiel. Ich meine, da waren bestenfalls 25.000, 30.000 Menschen. Die Stadien waren alle nicht ausverkauft. Die Spiele wurden langweilig dokumentiert, also mit den Kameras schlecht aufgezeichnet. Und es waren keine Frauen im Stadion, keine jungen Leute. Fußball war nicht cool und das, obwohl Deutschland gerade Fußballweltmeister war. Also Bundesliga und Nationalmannschaft waren ganz unterschiedliche Dinge. Die großen Spieler spielten in Italien, aber nicht in der Bundesliga. Rudi Völler, Klinsmann, Matthäus, Bremer waren alle weg. Die Bundesliga hatte überhaupt keinen Stellenwert. Und das war für mich die Chance, das natürlich neu zu gestalten. Da kam dieser Anruf von Premiere, von dem Programmdirektor, der mich in nächtlichen Telefonaten überzeugte, weil ich total widerspenstig war. Und dann habe ich mich nochmal beraten lassen von Freunden. Ich sage, soll ich das machen? Soll ich jetzt diesen Schritt tun, wo ich doch beim WDR und der ARD gerade große Schritte tue und eine unglaubliche Freiheit genieße? Soll ich jetzt Sportchef von Premiere werden? Soll ich dorthin gehen, wo es gar keine Öffentlichkeit gibt? Also es gab ein paar Abonnenten. Ja, das war alles. Aber die haben mich dann inhaltlich so überzeugt, dass ich tatsächlich dann 1991 im Januar nach Hamburg gefahren bin mit großen, großen Bauchschmerzen und habe diesen Job des Sportchefs angenommen. Ich habe vorher noch mit Friedrich Nowotny, dem damaligen Intendanten des WDR, ein nettes Gespräch gehabt, der mich dann, ich durfte das erste Mal als freier Mitarbeiter zum Intendanten, ja, das hat es vorher nie gegeben durch den Wechsel. Und der hat gesagt, junger Mann, wollen Sie das wirklich tun? Dann haben wir, ich sage, ja, ich glaube, ich nehme das Angebot mal an. Wenn es nicht läuft, kann ich dann ja vielleicht zurückkommen. Ja, sagt er, können Sie. Dann habe ich gesagt, Herr Nowotny, ich habe eine Bitte, darf ich denn die Offshow mit Helge Schneider weiter moderieren? Und dann gab es diese Ausnahmegenehmigung, dass Helge und ich das weitermachen konnten. Und dafür war ich dem sehr, sehr dankbar. Also bin ich nach Hamburg gefahren, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen und habe diesen Job angenommen, ja.
Krass.
Ja, ich hatte dann eine eigene Redaktion, ich konnte mir Leute zusammenstellen, war natürlich eine große Freiheit und konnte dann einmal am Wochenende, denn Premiere hat einen Vertrag mit dem DFB geschlossen, ab der Rückrunde ein Spiel live zu übertragen aus der Bundesliga. Das gab es damals nicht. Mhm. Ein Live-Spiel aus der Bundesliga gab es nicht. Premiere war sozusagen der Einstieg, der erste Moment, der jungfräuliche Moment für das, was nachher aus Sky geworden ist. Und das war natürlich eine große inhaltliche Freiheit. Es war ein großer Aufbruchgeist auch dort. Es wurde 0137 gegründet mit Roger Willemsen. Markus Preichel war Redaktionsleiter. Und ich merkte, das ist doch die richtige Entscheidung. Denn hier ist handwerklich wie inhaltlich alles möglich.
Wenn du das so beschreibst, auch wie du das organisiert hast, das klingt so, als wenn du hin bist und auf der grünen Wiese eine Redaktion, also deinen Teil der Redaktion zusammengestellt hast, um auch zu sagen, wir machen jetzt Fernsehen anders, wir gehen das folgendermaßen anders an. War das so oder war das Team schon gesetzt?
Nein, das Team war nicht gesetzt. Ich durfte mir die Redaktion selber zusammenstellen, habe dann Freunde aus Köln nach Hamburg geholt, werde ich nie vergessen, Pitt Vogler und Tom Teunissen waren die ersten beiden, die mir gefolgt sind. Ich stehe oben am Fenster, Studio Hamburg, draußen das trostlose Tonndorf. Ich dachte, mein Gott, was wird jetzt? Bitte, bitte, lasst mich nicht hängen. Und das war einer der größten Momente. Ich stehe am Fenster und sehe die beiden da unten mit ihren Autos ankommen und ich jubel aus dem Fenster und merke, ich bin jetzt nicht mehr allein, ich kann das Ding stemmen. Beides junge, innovative Gestalter, Reporter, Filmemacher gewesen, mit denen ich mich heute noch tief verbunden fühle. Und so haben wir das aufgebaut. Und die haben damals in der Aktuellen Stunde in der Redaktion von Ernst Huberti gearbeitet. So, und dann haben wir angefangen und den ersten Trainer verpflichtet. Helmut Schulte war gerade entlassen beim FC St. Pauli. Ich sage, Helmut, du musst jetzt Co-Kommentator werden. Wir müssen eine neue Erzählform finden. Das kann nicht
sein. Das war auch neu, das gab es auch vorher nicht.
Es gab keine Kultur des Co-Kommentierens in Deutschland. Gab es nicht. Es gab den Versuch mit Heribert Fassbender und Karl-Heinz Rummenigge zuvor bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien, aber das war überhaupt nicht, funktionierte nicht. Das war nicht gelitten, war nicht anerkannt. Und mit Helmut Schulte haben wir so einen ersten Versuch gemacht, dann auch mit anderen Stück für Stück, das wirklich fußballerischer zu betrachten. Also zu sagen, es ist an der Zeit, die Dinge besser zu erklären und auch besser zu zeigen. Ich hatte ja die Freiheit, plötzlich 7, 8, 9 Kameras auf den Platz zu bringen und zu sagen, die Kamera kommt dahin und die kommt dorthin. Und der nächste Schritt war dann eine, Ich kannte eine super Zeitlupe von der Leichtathletik, von 110 Meter Hürden, die in der Flucht der Ziellinie war und unglaubliche Bilder produzierte. Und es gab nur einen, der diese super Zeitlupe in Deutschland besaß. Das war ein Berliner Unternehmen. Und ich bin zu ihm hingefahren und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, dass diese super Zeitlupe auch im Fußball funktioniert? Und er sagte, ja klar, das machen wir. Und dann haben wir die eingekauft und eingesetzt. Und das war damals ein spektakulärer Erfolg, dass Bilder plötzlich Zweikämpfe in Superzeitlupe zu sehen waren. Und das sprach sich rum. Ey, du musst bei Premiere reingucken, da siehst du Bilder, die du noch nie gesehen hast. Mhm. Fußballer fliegen in Superzeitlupe.
Der Dreck fliegt.
Ja, ja. Du siehst Sachen von Lothar Matthäus, die es bisher... Aber egal, so, und das haben wir dann versucht, Stück für Stück umzusetzen. Und dann hatte Pitt Vogler noch eine hinreißende Idee und sagte, Becky, Mensch, komm, das, weißt du was, lass uns doch den weggesperrten Ernst Huberti, der seit so und so vielen Jahren nicht mehr live kommentiert hat, lass uns den doch rüberholen. Dann habe ich Ernst Huberti angerufen in Köln. Ich sagte, lieber Herr Huberti, ist Reinhold Beckmann. Könnten Sie sich vorstellen, den Schritt zu wagen, sich aus der Festanstellung des öffentlich-rechtlichen Lebens zu befreien? Ich bin sozusagen das Befreiungskommando. Ich möchte Sie nochmal glücklich machen in Ihrem Leben. Und indem Sie wieder live kommentieren.
Schnellinger.
Ausgerechnet Schnellinger. Ja, so, und dann sagte er, lieber Reinhold Beckmann, geben Sie mir 3 Tage. Ich prüfe das. Hat Ernst seine Rentenbezüge nochmal durchkalkuliert, mit dem WDR geredet, wie viel er verliert. Dann rief er mich an, 3 Tage später, und sagte, Herr Beckmann, damals noch gesiezt, ich mache das, ich bin dabei. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was los war im Blätterwald. Ernst Huberti kommentiert wieder live. Und es war, diese Premierensaison war hinreißend, weil der 1. FC Kaiserslautern oder Kalli Feldkamp wurde überraschend in dieser Saison deutscher Meister. Wir waren von Premiere quasi der Fanclub, der mediale Fanclub. Die liebten uns auf dem Betzenberg, wenn wir gesagt haben, wir müssen wieder Kaiserslautern übertragen. Die Saison war eine Sensation. Ein Outsider wurde deutscher Meister und wir haben diese Mannschaft von Stefan Kunst und Co. und Bruno Labbadia damals begleitet.
Lauteste Stadion Deutschlands.
Lauteste Stadion Deutschlands und am Freitagabend auf dem Betzenberg kann ich jedem nur empfehlen. Ich meine, jetzt nicht mehr so, aber das war früher sehr, sehr lustig. Das war das erste Jahr von Premiere, ja.
Wie hast du dir, also aus welcher Erfahrung heraus, ich habe so ganz viele Vergleiche und Parallelen auch zu dem, was jetzt passiert. Also wenn man so denkt, wie sich gerade ganz viele Sachen verändern, ja, umdrehen, Teams richtig, müssen sich neu organisieren. Ja. Und ne, viele denken, jo, wir machen das alle zum ersten Mal und du hast so eine Phase schon durch. Technologie, es wird anders organisiert. Du musst dir überlegen, okay, welche Rolle spielt der Inhalt, aber welche Rolle spielt auch das Team? Mit wie vielen Leuten hast du das gestemmt? Was hast du anders gemacht? Wie hast du denen das Vertrauen gegeben? Weil das wirst ja nicht nur du gewesen sein, der sagte, jo, schaffen wir, machen wir so.
Naja, ich habe ja das Vertrauen gehabt damals von den Bertelsmännern, von einem Programmdirektor, der das wollte, Rudi Klausnitzer, mit dem ich mich super verstanden habe. Es gab einen Geschäftsführer, Lothar Hunsel, der mehr die Businesswelt kontrollierte und ich tauchte ja ein in eine Bertelsmann-Welt, die ich überhaupt nicht kannte. Ich wurde dann ja plötzlich eingeladen, ich musste mir einen Sakko anziehen und musste nach Gütersloh anreisen, wo die ganzen Manager sich versammelten, um den Geburtstag von Reinhard Mohn zu feiern, dem damaligen Chef und Guru des Unternehmens, und traf dann auch auf diesen CEO Mark Wössner und all diese ganze Welt, die ich überhaupt nicht kannte, die mir auch nicht so lag, muss ich dazu sagen. Ja. War ja hochinteressant, das zu erleben und zu sehen, aber ich war völlig fremd in dieser Welt. Ich war der Papagei da drin oder was auch immer. Und aber wir haben natürlich erstaunt auf das geguckt, was wir gemacht haben, und wir bekamen viel Anerkennung, Bewunderung dafür, und gerade auch die Business-Typen, die in ihren blauen Anzügen gewohnt waren, in langen Sitzungen ihr Leben zu verbringen, waren natürlich auch ein bisschen neidisch auf das, was wir machen konnten, ist ja klar. Und das andere war das Team, dass ich mir das zusammenstellen konnte, dass auch Freunde dabei waren und dass wir wie wild diskutiert haben. Wir waren ja Diskussionsweltmeister auch. Wir haben alles so dermaßen immer hinterfragt, und gerade mein Freund Pitt gehörte dazu, der immer fast nörgelig immer gesagt, das müssen wir noch versuchen, das müssen wir noch besser machen. Und dann kamen wir auf eine Idee. Es gab in Österreich einen Typen, der sich mit Statistiken beschäftigte, der uns besuchte und uns sagte, Fußball muss man ja auch ein bisschen wissenschaftlich betrachten. Also, wie viele Torschüsse, Laufwege. Da haben wir dann angefangen, die ersten kleinen Daten zu entwickeln. Nur 5, 6 Daten pro Spiel. Und Robert Hehnwarter hieß der Mann, der damals diese Firma hatte. Eigentlich war er Zoologe, war aber besessen von dieser Datenwelt und hatte sich ein eigenes Kosmos aufgebaut, eine eigene Welt aufgebaut. Und mit dem haben wir damals angefangen, ganz langsam Daten zu entwickeln. Ich kannte das aus England ein bisschen, aber er hat eine tolle Sichtweise reingebracht. Und Robert bin ich da ewig dankbar, weil dieser Moment war derjenige, der Fußball auch im Fußballsinne ein bisschen wissenschaftlicher begleitet hat. Dann kamen dann die Trainer zu uns und wollten Daten haben. Also fing das so langsam an.
Also ihr habt quasi die Laptop-Trainer.
Wir sind daran schuld, ja, wir sind schuld. Später haben wir das natürlich bei Sat.1, bei RAN dann natürlich auch ein bisschen überdehnt manchmal, aber es war halt eine innovative Zeit. Und dieses Feld neu zu beackern, nicht nur auf der Kameraseite, sondern auch auf der Datenseite. Klar, wir waren auch eng immer in Verbindung mit Trainern, die, wenn sie irgendwo den Verein verlassen mussten, schnell bei uns saßen, um dann ein neues Zuhause zu finden und mitkommentieren zu dürfen oder Einschätzungen zu liefern. Das war dann auch der gemeinsame Austausch, der dazu führte, dass man versuchte, immer neue Felder zu entdecken. Das war das Schöne daran. Und wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, sozusagen, ist ja die Frage, ist alles auserzählt in der Fußballdarstellung? Mhm. Es gibt ja heute, wenn man The Zone anguckt, was ich mit großem Interesse verfolge, weil das eine gute Art ist, so einen Sender dahinzustellen, wo ich als Programmdirektor zu Hause quasi mit meiner Fernbedienung sage, ich will jetzt noch die Höhepunkte sehen, ich will das Live-Spiel nochmal sehen. Und dort merkt man ja auch, ist auch eine andere Sprache unterwegs, wo jetzt ehemalige Fußballer auch als Co-Kommentatoren sitzen, auch wenn ich an Jonas Hummels denke oder viele andere, Thomas Borch, die das gut machen, toll machen.
Ja. Bei Sat.1 hast du ja im Prinzip dasselbe dann nochmal in XXL gemacht, ne? Weil noch mehr umfangreicheres Rechtepaket und irgendwie größeres Team. Oder was war noch anders? Und was hat dich gereizt, dahin zu gehen dann?
Na, das war dann 92, anderthalb Jahre später. Und ich konnte das erst gar nicht verstehen. Da kam dieses Angebot, kam Gesellschafter von Sat.1 zu mir und haben mich abgeworben und sagten, du musst jetzt wechseln, weil Sat.1 hat für 5 Jahre die Bundesliga-Rechte. Ich sage, was, die Bundesliga-Rechte gehen von der Sportschau weg? Ja, wir haben ein Paket gekauft für 5 Jahre und du darfst dir deine eigene Redaktion aufbauen, um eine neue Sportschau zu gestalten. Es waren in diesem Paket keine Live-Spiele zunächst, sondern nur die Nachberichterstattung, sondern nur die Idee, wir machen jetzt die Sportschau neu, raus aus dieser Müdigkeit, raus aus diesem immer gleich. Und das war natürlich nach anderthalb Jahren von Premiere nochmal ein anderes Paket an Gestaltung, eine andere Redaktion aufzubauen. Nur es gab ein Problem. Premiere war Bertelsmann geführt, Sat.1 war Springer und Leo Kirch geführt und es entstand ein unglaublicher Gesellschafterstreit. Die Bertelsmänner haben sich gegen diese Abwerbung irre gewehrt. Es gab einen politischen Kampf, wo ich auch Schiss hatte, da zerrieben zu werden. Und ich habe dann das erklärt bei den Bertelsmännern, die haben das irgendwann dann verstanden, mich rausgelassen aus meinem Vertrag. Ich bin dann ein Jahr lang abgetaucht, ein Jahr lang quasi gesperrt worden und habe im Hintergrund aber an der Seite von Fritz Klein, den ich mir geholt habe, dann die Redaktion aufbauen können, bis es dann soweit war, dass wir die erste neue Sportschau bei Sat.1 zeigen konnten. Wir haben uns dann einen Titel ausgedacht, RAN Sat.1 Fußball und daraus haben sich ja noch mehrere andere Titel entwickelt. Ranissimo, die Sonntagssendung, weil wir dort den italienischen Fußball gezeigt haben. Und auch die anderen Mitarbeiter, Pitt und so, Pitt Vogler und Manfred Martens und so, sind alle mit rüber gewechselt. Ich konnte mein Team mitnehmen. Es war natürlich, wie gesagt, das war Kriegszeit. Also was sich damals auf Bertelsmann und Kirch und Springer-Ebene abgespielt hat, ich möchte es gar nicht wiedergeben. Zum Glück habe ich mich da raushalten können. Ja, und dann, nachdem ich ein Jahr sozusagen die Sache vorbereiten konnte, war dann irgendwann im August der erste Tag und die erste RAN-Sendung, das erste Wochenende am Freitagabend. Wieder war es Kaiserslautern, das Spiel, was wir gezeigt haben. Johannes hat moderiert, Johannes Bekerner, den ich damals aus Berlin geholt habe, der war mollig, etwas dicklich, aber ein wahnsinniges Moderationstalent oder irgendwie. Ja, ich mochte den sehr, auch gerade in dieser molligen Form, der hatte sowas Kuscheliges. Johannes war irgendwie super. Und ich habe dann am Samstag die erste Sendung moderiert, ja, Freitagabend Johannes, Samstag ich, und ich habe am Freitagabend, wie gesagt, das Spiel kommentiert, Samstag die Sendung moderiert, und werde ich nicht vergessen, ich kam an und dachte, Gott, was ziehe ich denn jetzt in dieser Sendung an? Ich hatte meine rote Jeansjacke an. Und dann sagte Herret, die damals für das Design zuständig war, für die Gestaltung, so, Herret, was soll ich denn heute Abend anziehen? Ich habe so Bock auf einen Sakko, habe ich ja nicht. Das erste Sendung. Und sagt Herret einfach, lass doch die rote Jacke an. Das ist dein Ding, die hast du sonst ja auch an. Lass die rote Jeansjacke an. Ja, und das war dann, wurde sie zum Markenzeichen später groß vermarktet. Da gab es dann, glaube ich, irgendwie eine Auflage von zigtausend roten Jeansjacken mit eins Fußball hinten drauf. Hatte ich auch nicht vermutet. So, ja.
Wahnsinn.
Wie, die Station danach, ich hatte ja so ein bisschen zusammengeschrieben und eingangs erzählt, du hast ja nur noch einige Persönlichkeiten danach als Moderator getroffen, und das, was ich sehr präsent habe, ich bin so ein Karl Lagerfeld-Fan, über diese Schlagfertigkeit. Das war eines der frühen Gespräche. Du sagst, du hast ihn zweimal getroffen. Ich weiß gar nicht, welches ich präsent habe.
Ja, es gab ja nun einige, die in diesen 16 Jahren Talkshow ARD dann mehrmals zu Gast waren. Luki Schmidt war, glaube ich, fünf, sechs Mal zu Gast. Angela Merkel, glaube ich, auch 5, 6 Mal. Bei Karl Lagerfeld bin ich mir nicht sicher, aber auf alle Fälle zweimal, vielleicht war er auch dreimal da. Und bei Karlchen war das immer so, dass man wusste, der fliegt dann irgendwann los in Paris, aber wann er losfliegt und wann er ankommt, das weiß man nie.
Plus minus 72 Stunden.
Aber er war einfach ein großer Gast. Ich habe immer noch eine kleine Zeichnung zu Hause von ihm, die er mir gemacht hat, so nach der Sendung mal. Die hat einen heiligen Platz bei mir zu Hause. Und Karlchen war einfach wunderbar. Wir haben dann auch gemeinsam hier so einen Lieblingsbuchladen in Hamburg, Neuenwall, wo wir immer auch gern hingegangen sind. Er hat auch wahnsinnig gern Bücher eingekauft und sie mitgenommen. Er war irre belesen. Aber das andere war bei Lagerfeld, und das war das Schöne. Ich konnte mich dann fast auf die Rolle so des Zuhörers reduzieren so, und einfach mich schön zurücklehnen, weil ich musste nur ein paar Stichworte rübergeben oder ein bisschen widerständig sein. Man musste mal so ihm auch Paroli bieten, und dann hat er irgendwie diese Freiheit des Redens, des Erzählens einfach gehabt. Ich würde mal sagen, Karl Lagerfeld würde ich immer noch als Talkshow-Gold bezeichnen. Mhm. Es gibt Menschen, die sind Talkshow-Gold. Und Karl Lagerfeld gehörte in die erste Kategorie von Talkshow-Gold.
Immer völlig unberechenbar.
Ja.
Also out of the...
Ja, er ging dann andere Wege, und dann entstanden dann völlig neue Themen. Da war auch eine Planung, eine Themenplanung, die war ja schon wichtig vorher, aber im Grunde genommen war die nach 5 Minuten über den Haufen geworfen. Das ist einfach so.
Wie kam denn dieser Sprung vom Sport dahin? Weil ich habe dich immer wahrgenommen als ein Moderator, der seinen Gästen eben einen Raum lässt, einen Raum gibt und auch sehr viel Vertrautheit schafft und dadurch eben jeden Gast als sehr nah empfunden. Wo in anderen Talkshows einfach gern Themen durchgeankert werden, wirkte das immer sehr nah und sehr freundschaftlich bei dir.
Naja, es war halt keine Themensendung, auch wenn sich später in den letzten Jahren wir dann politischer, gesellschaftlicher geworden sind. Aber zunächst war es eine Personensendung. Mhm. Und ich war da ganz geprägt von Markus Peichel und 0137, die damals, als ich bei Premiere war, diese Form entwickelt haben. Und es ist ja eine Geschichte, die in Amerika durchaus ihren Urstand hatte, also bekannt war. Und das fand ich immer, als ich den Wechsel von Sat.1 nach 7 Jahren gemacht habe, wieder zurück zur ARD, als etwas, was ich gern machen wollte. Das war immer so bei mir tief drin. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann möchte ich so viel wie möglich eine 1-zu-1-Situation haben. So eine Vertrautheit, auch nur ein Tisch. Kein Publikum, nur ein Tisch, wie zu Hause, mehr nicht. Das ganz reduziert, mehr braucht es nicht.
Weißt du, wie viele Gespräche du geführt hast,
so
ungefähr?
Ach, ich weiß es nicht. Es gibt so eine Liste davon. Ich habe 15, 16 Jahre gemacht. Also kommt man, glaube ich, auf eine ganz stattliche Zahl. Und es sind natürlich auch Sachen dabei, die auch mal misslingen, wo du weißt, es ist nicht nur Karl Lagerfeld, sondern es sind auch Dinge dabei, wo man sich nicht näher kommt und man es immer wieder versucht. Mhm. Ist doch ganz klar. Und
magst du ein Gespräch nennen, wo du das Gefühl hattest, dass du das nicht gut hingekriegt hast?
Ja, da sind sicherlich ein paar dabei. Ach Gott, das waren auch oft auch Schauspielergespräche, wo ich einfach gemerkt habe, dass manche Schauspieler ganz wenig bei sich sind, sondern immer in den Figuren leben. Und ich glaubte, ich könnte sie abholen bei ihnen selbst. Mhm. Und dann ist das ist aber gar nicht so vorhanden. Und da gab es dann, glaube ich, schon ein paar Enttäuschungen von beiden Seiten, weil ich viel zu viel wollte. Es ist ja auch zu verstehen, Schauspieler sind so oft in Fremdnamen und Figuren zu Hause, die interessieren sich manchmal gar nicht für sich selbst so sehr und sind auch gar nicht so sehr bei sich zu Hause. Es betrifft nicht alle. Wenn du Iris Berben zu Gast hattest, wusstest du, dass du ganz andere Dinge heben konntest. Das war schon damals so. Und auch andere, die total reflektiert sind. Weißt du, als Matthias Brandt noch als ganz junger Schauspieler bei mir saß, das war eine ganz andere Begegnung. Da merktest du, da ist ein Stück anderes Leben, klar, aufgrund der Genese, jüngster Sohn von Willy Brandt zu sein und dann den eigenen Weg zu finden, ein Schauspieler zu werden, das ist dann, hat einer schon eine ganz andere Selbstauseinandersetzung. Also da habe ich mich oft schwer getan, aber es gab andere Begegnungen, die einfach, ja, wo dann im wahrsten Sinne des Wortes sich auch Türen öffneten. Wenn du merkst, du bist in einem Zustand, wo das mit der Kamera dahinter und dass es Fernsehen ist, quasi vergessen wird, dass man sich ein Stück fallen lassen kann und sich in ja, so eine tiefere Ebene hineinbegeben kann. Das ist das, was ich da sehr mag. Sehr. Ja. Und dann gibt es natürlich rhetorische Momente, klar, wo man auch mal einen Glückstreffer landet. Ich weiß, ich habe Gerd Schröder dann, als er Kanzler war, gefragt, ist für Sie denn Wladimir Putin ein lupenreiner Demokrat? Und er sagt dann spontan, ja. Und dann differenziert er erst danach. Aber dieses Ja führte natürlich zu einem Aufschrei in der Republik. Und ich hatte mit dieser Frage irgendwie natürlich dadurch einen Treffer gelandet. Mhm. Ja. Und das ist ihm noch, ich weiß nicht, 100 Jahre nachgelaufen, wann immer wir uns danach getroffen haben. Und hat er mir das immer wieder untergeschoben. Also wie Gerd Schröder das so dann machte.
Das, was du vorhin als dein Eingangsthema genannt hast, diese Zufälligkeit, die würde ich gerne mal nochmal challengen. Ich glaub, da waren diese Zufälle und da waren Dinge, die du gesehen hast. Aber für mich, wenn ich das jetzt so aneinanderreihe, diese Punkte, die du erzählst, dann kommt da bei mir auch immer durch, dass du ein sehr gutes Gefühl dafür hast, was du wirklich, wirklich willst. Und du hast mehrere Themen gehabt, die du wirklich, wirklich wolltest. Das zum Beispiel mit dem Moderieren, das, da hast du das erste Mal gesagt, ja, ich wollte das schon lange. Deine letzte große Veränderung nochmal in deinem Leben, nämlich die Geburt des Musikers, Reinhold Beckmann, wie ist die entstanden? Das war ja keine zufällige Begegnung. Du hast mir mal gesagt, dass du bei meinem Konzert an meinem 40. Geburtstag gedacht hast, das kann ich aber besser als der.
Nein. Das ist, nein, überhaupt nicht. Nein, habe ich immer Musik gemacht im Leben. Das heißt aber nicht, dass man das auf der Bühne dann auch machen sollte und kann. Ich war damals in der Schule in einer Leistungsgruppe bei einem sehr guten Musiklehrer, fast charismatischen Musiklehrer. Wir waren eine Gruppe, wir haben einen ganz guten Gitarristen, wir haben kleine klassische Konzerte organisiert. Ich stand immer in dem Konflikt, was ich vorhin geschildert habe, Fußball spielen oder Musik machen, wie oft meine Pfoten irgendwie geschwollen oder dick waren, weil ich mich wieder leicht verletzt hatte, irgendwie im Zweikampf als Torhüter. Und ja, aber es war eine großartige Zeit und ich bin ja ein Woodstock-Kind, muss man sagen. Ich bin ein Musikkind der 70er Jahre. Woodstock 69 hat uns ja irgendwie in der Zeit so geprägt in jeder Hinsicht und das ist immer so geblieben. Einige aus dieser Gruppe haben damals auch Musik studiert, auch klassische Gitarre. Ich habe auch mal vorgespielt beim Konservatorium, um das einfach mal anzutesten. Habe parallel Schlagzeug gespielt noch in der Zeit. Aber ich merkte, das ist nicht mein Ding und ich bin auch nicht so talentiert, was klassische Musik betrifft. Habe das da in der Zeit gemacht, aber mein Talent war begrenzt. Und mich interessierte dann auch die andere Musik. Wir hatten damals eine kleine Band auf dem Land, die hieß Diesel 3. Ich sage immer, wir waren so dilettantisch. Ich habe in dieser Band Gitarre und Schlagzeug gespielt und wir waren so schlecht, dass wir eigentlich die erste Punkband waren, bevor es überhaupt Punk gab. Das war unfassbar, ja. Ja, wir glaubten, mit 3 Akkorden irgendwie so eine große Energie auf dem... Ja, das kann man ja auch machen. Man kann das auch mit 3 Akkorden, aber man muss schon wissen, wie man das dann macht. So, das ist meine musikalische Herkunft. Ich habe dann immer Gitarre gespielt, habe mal Phasen gehabt, wo ich meinte, ich müsste wissen, wie Bossa Nova funktioniert und habe dieses brasilianische Zeug mal gespielt und dann wieder Gitarre weggelegt, so wie das so ist. Aber
immer zu Hause, im privaten
Umfeld? Ja, immer zu Hause. Na, ich bin dann auch mal bei Freunden aufgetreten, ich bin bei Texas Lightning mal als Gast aufgetreten, ich bin ein paar Mal bei Barbara Schöneberger als Gast aufgetreten, bin ganz früh bei Ina Müller als Gast aufgetreten, im Stadtpark sogar. Und Ja, da ist das entstanden. Und eigentlich im Grunde genommen ist Ina auch dann, ich produziere ja die Sendung Inas Nacht seit vielen, vielen Jahren, ist Ina ein bisschen dran schuld. Das mag sie jetzt vielleicht nicht so gern hören, aber es muss ja nochmal gesagt werden. Denn zwei Musiker aus ihrer Band kamen zu mir nach der allerersten Inas Nacht-Sendung. Ich war der erste Gast in der Sendung, habe dort ein Bossa Nova mit ihr gespielt. Dann war noch Helmut Lotti zu Gast, da haben wir noch ein bisschen Blödsinn gebaut und noch ein bisschen weiter Musik gemacht. Da stand das Format noch gar nicht so in sich. Jedenfalls war es ein sehr lustiger Auftritt und dann kamen danach zwei Musiker ihrer Band zu mir. Lass uns doch mal was versuchen, Reinhard, du bist da eigentlich Musiker. Ja, das waren Helge und Andreas und haben wir uns ein Wochenende zurückgezogen. Ich hatte damals ein paar Texte geschrieben, nicht viel. Und daraus ist das dann entstanden. Und dann dachte ich, scheiße, eigentlich haben sie jetzt einen ganz schwachen Punkt bei mir erwischt. Einen ganz schwachen Punkt, nämlich genau diesen Sehnsuchtspunkt. Und dann habe ich langsam angefangen, was zu schreiben und mich da reingetraut. Aber ich habe auch gemerkt, was es braucht. Also ich habe mein Leben von dem Tag an, was Musik machen, verändert. Ich spiele jeden Tag. Man muss nicht glauben, dass man als Musiker auf die Bühne gehen kann. Das kannst du vergessen. Also ich stehe morgens auf und dann wird erstmal 2 Stunden Gitarre gespielt oder ich suche Ideen nach Texten. Das ist inzwischen ganz anders und habe ich mit dem Ende der Sportschau vor 2, 3 Jahren gesagt, jetzt mache ich das richtig und lebe das auch total den ganzen Tag und gehe auf Tour und habe jetzt gerade meine 3. Platte fertig, die jetzt mal durch Corona noch, mal gucken, wann ich die veröffentliche. Aber ich spiele mittlerweile 50, 60 Konzerte im Jahr. Und das ist auch ein Erzählabend. Ich erzähle Geschichten auch zwischendrin. Und ob als Duo oder als Band, da sind wir dann zu fünft unterwegs. Aber das ist ein Beruf, das ist ein Handwerk. Und das habe ich einfach nochmal kapieren müssen, dass es bedeutet, da ganz viel Energie und ganz viel Vorbereitung, ganz viel Arbeit reinzustecken. Sonst geht es nicht. Aber es macht mich einfach irre glücklich, weil ich jetzt hinten raus was gefunden habe, was so dermaßen zu mir gehört, was so sehr meins ist, dass da geht es mir auch nicht, wir spielen in kleinen Theatern, Kulturhäusern, haben auch im letzten Jahr auch vor großem Publikum hier und da gespielt, Öffnungskonzert der Bundesgartenshow gespielt und so. Aber dieser Moment auf der Bühne, 2,5 Stunden so einen Abend durchzugestalten und dann die Leute dann glücklich nach Hause zu schicken, das ist unschlagbar schön. Aber nochmal, das ist auch ein Beruf, das habe ich lernen müssen jetzt in diesen letzten Jahren, was Schreiben betrifft, was Komponieren betrifft, was mit der Band arbeiten betrifft. Ich habe das Glück, mit ganz tollen Jungs da auf der Bühne zu stehen, die auch noch glücklicherweise direkt in der Nachbarschaft wohnen. Wir können uns immer kurzfristig zur Probe verabreden, wenn ich gerade mal eine Idee habe und sagt dann Thomas oder Johannes, Mensch, komm, lass mal was ausprobieren.
Das ist ein richtig schönes Beispiel für etwas, was man wirklich, wirklich will und dann eben auch nicht einfach nur zu sagen, das macht mir Spaß und beim ersten Widerstand, ich lasse das jetzt mal liegen, weil du beschreibst es gerade eben, wie viel Arbeit da dahinter steht.
Ja, ich kann ja auch jedes Misstrauen gut verstehen, wenn da so ein Fernsehfritze kommt, der will so ein Musiker sein. Das kann ich ja, also ich würde ja genauso reagieren, wenn ein Kollege daherkommt, ich bin so ein Musiker. Ich sehe es ja auch bei anderen, mit Jan-Josef Liefers oft drüber geredet, der ja auch immer über diese Hürde rüber muss. Ich bin Schauspieler, aber ich bin auch Musiker, wie andere auch. Und Jan-Josef ist ein guter Musiker. Und das gehört einfach dazu. Und du musst dir das Publikum erspielen. Ja. Du kannst diesen Kredit, dass du ein bisschen bekannt bist, das ist einmal da und das ist beim zweiten Mal nicht mehr da. Du musst in dem Moment es hinkriegen und auch performen und die Leute müssen wissen, ja, der kann es und der erzählt was von sich, der hat eine eigene Art, es zu gestalten, klar.
Das ist eben, die Barbara Schöneberger hat ja das dann auch gleich sehr geschickt bei sich so, ja, und jetzt singt sie auch noch. Und das ist aber eben bei dir eben nicht und jetzt singt er auch noch. Das ist das, was ich eben den großen Unterschied sehe. Du hast auch, also du bist ja auch jemand, der auch immer auch hart Kritik gekriegt hat für deine Art zu moderieren. Da gab es Leute, die fanden das irgendwie doof. Die Zuschauerzahlen haben dir immer recht gegeben. Aber da war natürlich auch die Fallhöhe bei dem Musikthema riesig groß. Und ich weiß, ich habe in irgendeiner Musikzeitung da mal gelesen, so du bist wie der deutsche Tom Waits, wo ich dachte, Alter, das ist aber mal geiles Kompliment und das fand ich echt.
Hab ich gleich gelesen.
Ja, siehst du. Und das ist eben
gelogen.
Ich hab dich ja ein paar Mal auf der Bühne erlebt und auch den Fortschritt gesehen. Und ich habe das echt gespürt, was das für eine. Also ich meine, ich bin ja der Typ, der einmal im Jahr auf die Bühne sich stellt und das dann so mehr schlecht als recht macht. Aber ich habe den Unterschied eben gesehen und diesen Lernprozess und diesen tiefen Willen, das nicht einfach nur so zu machen, weil du dann nochmal ein paar Zuschauer kriegst. Du hast ja viel weniger Zuschauer als bei deinen Fernsehsendungen. Sondern man spürt bei dir wirklich, das ist Reinhold. Das will er sein, das will er geben, das will er erzählen. Und das ist das, was ich so bewundere. Das ist der Grund, warum ich dich hier haben wollte.
Ja, vielen Dank. Ja, aber es ist so, diesen da auch durchzugehen, wenn wir mal sozusagen nochmal das alte Bild zurückgehen, was ihr vorhin genannt habt, dass man auch da bestimmte Erfahrungen machen muss oder Komfortzonen verlassen muss, das gehört auch dazu. Also es ist ja, inzwischen gehe ich ja, freue mich schon mittwochs, wenn ich weiß, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag spielen. Dann habe ich mittwochs schon die erste Pfütze auf der Zunge vor Freude und sage, hey, es ist wieder Wochenende live spielen. Und dieses Gefühl, das Programm steht, du weißt, was du tust auf der Bühne und kannst dich dann auch einlassen auf Reaktionen aus dem Publikum, wenn ich Sachen erzähle und kann Sachen aufnehmen. Aber das Programm steht in sich und dann gehst du raus mit diesem warmen Gefühl. Hast kein Lampenfieber, sondern Vorfreude. Das war natürlich bei den ersten Auftritten nicht so. Da warst du lampenfieberig wie sonst was. Da war ich irgendwie, dachte, boah, wie kriege ich das jetzt hin und mit den Übergängen und alles. Mhm. Und auch allein technisch, weißt du, so Gitarre dann wechseln von einem auf dem anderen Stück und so. Es sind so viele Ebenen.
Ja, und das Sprechen dazwischen, das Anmoderieren. Ja.
So, und das ist jetzt ein richtiger Genuss natürlich, zu wissen, jetzt weißt du, wie es geht und kannst dich reinfallen lassen und jetzt auch die neuen Stücke einbauen und da kleine Erzählgeschichten drum bauen. Aber nochmal, es ist ein Beruf, es ist ein Handwerk und das musst du irgendwie können. Da musst du die Chance, sich nur inhaltlich dort, und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zum Fernsehmachen. Beim Fernsehmachen habe ich mich auf meine Art und Weise um die Geschichten anderer gekümmert. Das heißt, wenn ich Gäste hatte, Personen, wollte ich von denen was wissen. Und für manche war das, für manche Kritiker war das zu viel Nähe auch, die das schwer aushalten konnten. Ich fand es genau richtig. Und hier ist es so, jetzt kann ich was von mir erzählen. So, das ist der große Vorteil des Künstlers, des Musikers. Das ist eine andere Lebensfreiheit, die ich einfach jetzt hinten raus in jeder Form, so wie es ist, genieße. Und das andere ist, es gibt Momente beim Live-Spielen mit der Band oder mit den Jungs, ob wir jetzt, wie gesagt, als Duo, Trio oder zu fünft auf der Bühne sind. Es gibt heilige Momente, wo du weißt, jetzt in diesem Moment passiert bei dem Stück so eine Dichte, so ein Zusammenspiel. Es ist so eng, es ist so gut gerade. Es fasst sich so gut an musikalisch. Das hörst du. Es hört in dem Moment jeder. Wenn wir in der Pause uns dann treffen und zusammensitzen, wissen wir genau, dass beim Stück der fünfte Beatle das heute so besonders war. Das spürt jeder in dem Moment. Und das kann nur Musik. Das sind heilige Momente des Musikmachens.
Das ist nachfühlbar. Jetzt bist du die erste Stunde in einem Podcast, einem neuen Medienformat, was gerade unfassbar schnell wächst. Ganz viel passiert, es ploppen überall Sachen auf. Du hast einen technischen Hintergrund, du hast große Passion und auch ein Verständnis dafür, was Inhalte bewegen können in Menschen. Was ist dein Blick auf die Zukunft der Medienwelt, die sich jetzt gerade mal wieder neu aufstellt?
Es ist ja, wir haben ja viel über technische Innovationen jetzt geredet in der letzten Stunde und ich glaube, dass sich die Medienwelt in eine andere Richtung bewegt. Sie vereinfacht sich, sie demokratisiert sich. Das heißt, jeder kann sein eigener Programmmacher werden. Und wir sind schon auf dem Weg dorthin. Und das ist die große Veränderung. Darum, hier geht es beim Podcast zum Beispiel ja nicht um eine komplizierte Technik. Es geht um das Unmittelbare, das Schnelle und um eine Atmosphäre zu schaffen, die besonders ist. Dass dadurch Inhalte nach vorne treten, die sonst gar nicht möglich wären. Fernsehen hat ja ein Problem. Fernsehen macht ja sich so aufwendig immer. Das heißt Studio, Kameras, Licht, Maske, Lampenfieber. Ich meine, Fernsehen ist dann schön und besonders, wenn Menschen ganz normal sind, zu dem Normalen auch, wenn man diese normalen Momente erwischt. Das war auch mal ein bisschen das Ziel auch in der Talkshow. Aber das Fernsehen ist in sich wahnsinnig aufgeladen mit all diesen Dingen. Und ich glaube, das Podcast ist eine Chance, ist ein Stück Normalität zu produzieren und zu reproduzieren. Und dadurch auch irgendwie an Inhalte zu kommen, die vielleicht sonst gar nicht möglich wären. Deshalb interessiert mich das mit dem Podcast. Und ich merke insgesamt auch beim Fernsehen jetzt eine Veränderung. Alles muss günstiger produziert werden, einfacher produziert werden. Das ganze Aufladen der Technik wird weniger und das auch zu Recht. Und wie gesagt, jeder hat dadurch es ist Ja, machbar. Jeder hat einen Zugang, das auch selber zu tun. Also das ist das, was ich meine. Es demokratisiert sich da was. Es bleibt nicht einer Elite vorbehalten, das zu tun.
Wir haben, weil normalerweise sagt Christoph den Satz mit der Stunde noch etwas pushiger, weil er sagt, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Wir haben
doch ganz elegant einfließen lassen gerade,
oder nicht? Das sag ich doch, du hast das super gemacht.
Most charming, ja.
Wir haben zwei Aspekte, die wir heute ausklammern, die ich aber gerne nennen möchte und dich jetzt schon mal einladen möchte für vielleicht in einem halben Jahr für eine zweite Folge. Du bist auch Unternehmer, du produzierst mit deinem Partner zusammen ganz viele Formate. Mhm. Und du hast natürlich, wie viele andere auch jetzt in der Corona-Krise, deine Themen gehabt. Das werden wir nochmal ein andermal besprechen. Du bist mit Nestwerk aber auch jemand, der sozial etwas Gutes tut, eine Stiftung für Jugendliche, die aus problembezogenen Gegenden kommen. Ich habe das viele Jahre miterleben dürfen. Wir hatten auch aus deinem Kreis von betreuten Kindern einen jungen Mann, der bei uns eine Ausbildung gemacht hat und eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Auch dieser Teil ist wichtig und auch den würden wir gerne irgendwann nochmal mit dir besprechen. Aber wir haben, glaube ich, heute wirklich eine richtig schöne runde Stunde und wir möchten zum Abschluss eigentlich nochmal zwei kleine Sachen mit dir machen. Wir würden gerne von dir hören, was dich im Leben inspiriert. Vielleicht hast du ein paar Buchtipps, Bücher, die dich nach vorne gebracht haben. Wo holst du Inspiration?
Ich glaube, letztendlich das, was in der Phase zwischen 12, 13 und 20 passiert, für alle, um nochmal dieses Wort zu benutzen, wahnsinnig prägend oder gestaltend oder ankickend ist. Jedenfalls ist es bei mir so, und ich weiß es auch von anderen, das nochmal anzugucken und zu sagen, was hat mich damals glücklich gemacht, was hat mich ins Leben geschossen. Klar, bei mir waren es die Beschäftigung mit Amerika als Sehnsuchtsort von Freiheit, auch wenn die amerikanische Gesellschaft und die amerikanische Politik uns das heute nicht mehr liefert, was für mich persönlich auch eine der größten Enttäuschungen ist, weil ich habe dieses Land und all das geliebt und ja, die Literatur, die Musik und all das. Das ist der eine Punkt. Ob damals die Bücher von Jack Kerouac, von Jerry Rubin, die Musik, von der ich kurz erzählt habe, von Woodstock. Ich war in Joni Mitchell verliebt, dachte, was für eine großartige Literarin, was für eine großartige Musikerin. Aber natürlich auch in all die anderen Bands. Und das ist der eine Punkt gewesen. Und das andere ist sozusagen, was mich halt inspiriert hat, ist, dass ich ein Fußballkind des Landes bin, das aus dem Dorf quasi 6.500 Einwohner hat, Twistringen. Und ich habe, wie gesagt, in jeder Jugendmannschaft bis zur Herrenmannschaft gespielt und weiß, was Fußball für ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen kann. Was, ja, dieses Zusammensein, dieses Zusammenlosfahren. Das sind so zwei Dinge, die, von denen ich heute eigentlich noch zehre. Und das andere, wie gesagt, Frieden, getragen durch die Erlebnisse meiner Eltern, die vier Brüder verloren zu haben. Mein Vater, der das große Glück hatte, einen Lungendurchschuss zu bekommen und deshalb von der Front noch gerade nach Hause kam, ein Jahr im Sanatorium verbrachte und nicht mal an die Front zurück musste, sonst gäbe es mich gar nicht, also, und auch meine Brüder nicht. Und da das ein bisschen demütig zu sehen und sagen, ja, wir sind eine Generation, darüber diskutiere ich übrigens mit meinem Sohn, die irre Glück gehabt hat, sich so entfalten zu können, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und es so zu führen, selbstbestimmt zu führen. Ich hoffe, dass die Generation, die jetzt 18, 19, 20 ist, das auch kann. Sicher ist es nicht.
Das müssen wir so stehen lassen, Michael, sorry.
Ich möchte auch nichts mehr sagen. Reinhold, vielen, vielen Dank für diese große Inspiration und diese tolle Reise durch dein Leben.
Danke.
Danke.
Ja, da komme ich doch mal wieder, wa?
Freuen wir uns drauf.
Super. Sehr gut.
Das war eine Reise, eine wirklich sehr bildliche Reise. Und ihr kennt euch ja auch noch anders, aber das war bestimmt auch nochmal anders für dich. Was hast du heute daraus mitgenommen?
Ja, also ich war echt geflasht, obwohl ich Reinhold jetzt schon seit fast 20 Jahren kenne, diese Geschichte so zu hören. Und mich hat tief beeindruckt nochmal die Einordnung in seinen familiären Kontext. Mhm. Eine Mutter zu haben, die ihre vier Brüder verloren hat und dann gemeinsam mit dieser Mutter auch dagegen zu klagen, wenn Leute diese schlimme Zeit als lapidar bezeichnen. Das hat mich sehr beeindruckt, auch wie er das so geframed hat. Und dann die Verbindung dieser unterschiedlichen Stationen durch die beiden Faktoren innerer Antrieb und Zufälle, offen zu sein für Zufälle und schicksalhafte Begegnungen.
Ich habe besonders mitgenommen einmal die leuchtenden Augen, als er am Ende über Musik gesprochen hat. Das war ganz deutlich zu sehen und ich glaube, man konnte es auch hören. Und wie er selbstverständlich von der Komfortzone gesprochen hat und wie die eben regelmäßig durchbrochen werden muss, um diese Schritte zu gehen. Und was es dazu braucht, ist eben auch das Vertrauen von anderen Menschen, die sagen, mach mal.
Herrlich. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil.
Oh yes.